Im dritten Teil unserer kleinen Miniserie zum Thema Brandschutz in der Zahnarztpraxis geben wir Ihnen ganz viele nützliche Tipps, wie Sie das Thema Feuerlöscher in der Praxis so für sich gestalten, dass es wenig Bürokratie und auch wenig Kosten verursacht. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Interdental, dem Podcast der für Ihre Praxis Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute die dritte Folge zum Thema Brandschutz in der Zahnarztpraxis zusammen mit dem Hauptbrandmeister der Feuerwehr Düsseldorf, Tobias Wilkomsfeld. Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Hi.
Ja, letzter Teil unserer Serie zum Thema Brandschutz in der Zahnarztpraxis. Wir haben ja im ersten Teil allgemein die emotionalen Themen besprochen und auch was für ein, also wenn auch der Personenschaden niedrig ist von einem Brand in der Zahnarztpraxis, so ist dann der Schaden für den Praxisinhaber sehr hoch, wenn er auf einmal Wochen oder Monate lang seine Praxisstruktur nicht mehr benutzen kann. Viele Geräte nicht mehr funktionieren, auch nach Bagatellbränden, muss man sagen. Das haben wir in der ersten Folge ja sehr eindrücklich besprochen. Und in der zweiten Folge sind wir ja auf die ganzen Rahmenbedingungen, auf die Pflichten des Praxisbetreibers gegangen, dass er Brandschutzhelfer in der Praxis vorweisen muss, die beim Praxisbetrieb auch anwesend sein müssen und dass das eben bedingt, dass wenn man jetzt, wenn mehrere Ärzte mit mehreren Mitarbeitern vielleicht auch im Schichtbetrieb arbeiten, auch Urlaubszeiten da sind, dass man ja die Qualifikation in dem Team so vorhalten muss und auch die entsprechenden Leute nicht nur schulen muss, sondern auch ja da haben muss im Rahmen des Praxisbetriebs, um dort auf der sicheren Seite zu sein. Und in der heutigen Folge wollen wir uns eben dem Thema widmen, wenn jetzt ein Brand in der Praxis entsteht, so klein oder groß er auch immer sein mag, ist ja im ersten Punkt die Eindämmung dieses Brandes, ja, die Verantwortung derjenigen, die sich um den Brandschutz in der Zahnarztpraxis kümmern. Das üben wir im Rahmen unserer Veranstaltungen wirklich praktisch, weil wer hat schon mal einen Feuerlöscher wirklich entsichert? Ja, und dann, das Entsichern ist ja wirklich auch mitunter ein heikler Punkt, da wirst du gleich nochmal drauf kommen. Also viele Leute drücken dann drauf rum und es kommt halt nichts, weil sie halt im Affekt vielleicht auch gar nicht drüber nachdenken, den zu entsichern. Und wie sollte man sich einem Brandherd nähern? Wie sollte man im Vorfeld abwägen, was brennt da eigentlich und mit welchem Löschmittel ist das am effizientesten und vor allem auch so zu löschen, dass vielleicht auch nicht andere Teile durch den Löschversuch der Praxis beschädigt werden. Das sind alles doch sehr komplexe Themenbereiche, die abgewogen sein müssen. Und eben auch der Punkt, Feuerlöscher werden selten benutzt, müssen aber immer hochverfügbar funktionieren und deshalb gibt's auch dort ein ganzes Regelwerk, in welcher Reihenfolge man was warten muss an einem solchen Feuerlöscher, um ihn betriebsfähig zu halten. Und da bin ich dir extrem dankbar, weil du da immer am Puls der Zeit bist und ja Wege aufzeigen kannst, wie jetzt ein Praxisinhaber sich jetzt, was das Thema Wartungsintervalle anbelangt, auch ja den Betrieb extrem vereinfachen kann und auch die Kosten für sich im Rahmen halten kann. Wir sehen das Thema ja als so wichtig an, dass wir bei uns regelmäßig auch Fortbildung dazu mit dir anbieten, die mir persönlich sehr viel Spaß und Freude machen, weil es wirklich natürlich auch um das notwendige Vermitteln des Wissens geht, aber die Kurse mit dir sind extrem kurzweilig, sehr praxisnah, machen sehr viel Spaß und haben wirklich auch den Charakter eines Praxisausfluges, wenn jetzt die Praxisinhaber zusammen mit den Mitarbeitern kommen, um sich halt vollumfänglich auszubilden oder alle 3 bis 5 Jahre regelmäßig nachzuschulen. Dazu gibt's Details auch in den Shownotes, wie wir das Ganze organisieren. Wir unterscheiden dort zwischen den Praxen, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, also Überweiser von unserer Praxis, die dort ja einen Benefit haben bei diesen Kursen. Und der Kurs ist aber auch offen für alle anderen Zahnarztpraxisbetreiber und eben Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Jetzt bin ich ganz gespannt, Tomi. Also das Thema Feuerlöscher. Vielleicht erzählst du mal einfach so die einzelnen Dinge, die so brennen können und dass man nicht jeden Brand mit jedem Feuerlöscher löschen sollte und kann. Und die einzelnen Klassen, wie man jetzt so einen Brand tatsächlich schnell effektiv eindämmen kann.
Ja, du hast schon so viele spannende Aspekte jetzt gerade in die Einleitung mit reingebracht. Und dann ja, fangen wir einfach mal an mit den verschiedenen Brandklassen. Also eine Einteilung der einzelnen Stoffe. Wir haben zum Beispiel die Brandklasse A, das wären die festen Stoffe. Das heißt also alles, was man, ja, Holz, was man so feste greifen kann, Papier, Pappe, das wäre die Brandklasse A. Dann haben wir die Brandklasse B, das sind flüssige und flüssig werdende Stoffe, zum Beispiel Wachs. Wachs ist zwar in seiner normalen Form fest, aber unter Temperaturentwicklung wird es natürlich flüssig, deswegen würde das auch zu den flüssigen Stoffen zählen. Dann haben wir noch die Brandklasse C, das sind Gasbrände. Da muss ich aber auch schon mal sagen, der einzige Feuerlöscher, der das auch dann noch kann, wäre der ABC-Pulverfeuerlöscher. Da gibt's aber ja große Problematiken später mit den Nachwehen so eines Löschvorganges, weil da einfach die Schäden doch enorm sein können. Da kommen wir aber nachher nochmal zu. Und dann haben wir noch D, das sind die Metallbrände. Für die Zahnarztpraxis eher nicht so interessant. Und dann vielleicht auch noch für den privaten Bereich ganz wichtig sind brennende Fette, das ist die Brandklasse F. Wenn ich da jetzt eine brennende Friteuse habe oder das Fondue zu Silvester, muss ich natürlich das richtige Löschmittel auch haben, um das löschen zu können. Wenn ich jetzt nur einen Wasserlöscher für die Brandklasse A vorhalte und damit den brennenden Fetttopf löschen möchte, habe ich eine Fettexplosion mit einer wahrscheinlich eintretenden Stichflamme mit dabei, was dann natürlich absolut dramatisch ist für den Helfenden da vor Ort. Deswegen muss ich genau wissen, welche Gefährdung habe ich und wie kann ich darauf reagieren.
Ich habe gelernt im Chemieunterricht, dass nur Gase brennen können. Das heißt, selbst wenn ich Wachs anzünde, Wachs brennt nicht selber als Feststoff, sondern nur, dass der gasförmige Zustand brennt und das macht die Flamme aus. Weswegen sind denn dann diese einzelnen Brandklassen so eingeteilt worden? Aber auch zum Beispiel ein Fettbrand brennt ja auch nur das Fett, was sich im gasförmigen Zustand befindet, nicht das Fett als solches. Deshalb braucht man ja auch einen Docht, um es anzuzünden.
Ja, das ist nicht direkt mit einem Satz zu erklären. Ich habe ja auch verschiedene Lösch- und Hauptlöschwirkungen auch. Zum Beispiel ist es so, dass bei dem Löschmittel Wasser eine Hauptwirkung auch auf dem kühlenden Bereich liegt. Das heißt also, das eigentliche Brandgut, was da brennt, wird dann so weit runtergekühlt auch, dass ich irgendwann unter einen gewissen Bereich in der Temperatur komme, wo es dann auch nicht weiter brennt. Hingegen ich auch andere Löschmittel habe, zum Beispiel auch Schaum, was es auch noch mit abdeckt, was auch noch mit einer erstickenden Wirkung haben kann. Und gerade bei einem brennenden Fett ist es ja wirklich so dramatisch für die Person, die da wirklich den Löschversuch mit dem falschen Löschmittel, also mit Wasser unternehmen, dass ich normal temperiertes Wasser, ich sage jetzt mal 16 Grad, da was aus der Leitung kommt, in 300 Grad heißes brennendes Fett hineinbringe, weil da besteht die Möglichkeit, dass Fett auch wirklich Flammen bildet, dann siedet das Wasser ja sofort. Es dehnt sich also sofort aus und schleudert dann das heiße, teilweise brennende Fett auch dann mir entgegen. Und deswegen gibt es diese Einteilung nach diesen Brandklassen, wo man sagt, ich habe den richtigen Löscher für die richtige Klasse vorgehalten, damit das nicht passiert. Unabhängig davon, ob das jetzt das Gas brennt, was mit ausströmt, was dann auch die Flammenbildung macht.
Ja, bei dem brennenden Fett fällt mir noch ein, Wasser hat ja eine höhere Dichte als Fett. Das heißt, diese Wirkung ist ja dann deshalb so explosiv. Wenn du in eine brennende Friteuse Wasser reingießt, dann geht das Wasser erstmal unter das heiße Fett, bildet dann Gase. Und dann schleudert es halt das ganze Fett auch noch aus dem geschlossenen Körper, der dann erstmal den Brand klein hält. Und auf einmal brennt die Person dann auf einmal und auch das ganze Umfeld mit den ganzen kleinen Fetttröpfchen, die dann da durch die Gegend fliegen.
Da haben wir auch schon wirklich dramatische Einsatzsituationen gehabt, weil das leider nicht jedem geläufig ist. Und dann nimmt man einfach dann die Pfanne, zieht sie rüber, macht den Wasserhahn auf und dann passiert das große Unglück. Ja. Und bei einer Deckenhöhe von 2,50 habe ich die Flamme einmal vor mir hochsteigen, dann an der Decke hinter mir wieder runter. Und ja, das sind Brandverletzungen, die sind wirklich absolut dramatisch und ja, meistens nicht wieder gut zu machen.
Absolut. Und das ist das Besondere jetzt, wenn man Gase, also brennende Gase löscht. Also wirklich, wenn jetzt irgendwie Erdgas aus der Leitung strömt und da was rauskommt, wieso braucht man da eine andere Technologie? Wieso ist das eine eigene Brandklasse?
Also da kann ich grundsätzlich sagen, jeder, der mit so einer Situation zu tun hat, da gibt es nur eine Idee, sehen Sie zu, dass Sie das weitersuchen. Weil beim brennenden Gas wäre der Löscherfolg, der wirklich sinnhafte Löscherfolg, dass ich einfach die Zufuhr abschiebern und trennen kann. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe da wirklich ein brennendes Gasleck und ich lösche das jetzt und dann zwar keine Flammenbildung mehr, aber das Gas strömt ja weiterhin auf.
Ja.
Dann habe ich eine Gefahr, die ich gar nicht mehr erkennen kann, die sich unkontrolliert irgendwie ausbreitet, bis ich danach vielleicht noch ein größeres Problem habe.
Eine Explosion.
Genau, deswegen, also auch diese Brandklasse C, das stellt zum Beispiel der ABC-Pulverlöscher dar, unter anderem damit auch, weil er einfach durch diesen scharfen Löschstrahl auch so eine sogenannte abschlagende Wirkung haben kann, dass eine Flamme abgeschlagen werden kann. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ABC-Pulverfeuerlöscher können auch einen großen Schaden durch Löschmittel hervorrufen. Also kommt vielleicht bestimmt nochmal.
Ja, also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt mit der Brandklasse, wenn jetzt Gase brennen, also C, dass es ist wirklich nicht damit getan, den Brand zu löschen. Da ist vielleicht der kontrollierte Abbrand sogar das sichere, bis man dann den Haupthahn geschlossen hat. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, also jetzt gehen wir schon eher so in den Bereich rein der professionellen Brandschützer, also wenn die Feuerwehr da ist, die Taktiken zurechtlegt, als Brandschutzhelfer oder als Privatperson wäre das wirklich etwas zu evakuieren, sich selber in Sicherheit zu bringen.
Wobei, also ich stelle mir jetzt den Fall vor, dass jetzt zum Beispiel du einen Defekt hast an einer Butangasflasche, was weiß ich, da ist eine Leitung geplatzt hinter den Druckminderer. Und du hast ja dann letztendlich einen Gasbrand, das ist ja dann Klasse C, dass man dann halt schon weiß, denk mal vielleicht dran, den Hahn zu schließen.
Genau, wenn man sich selber nicht in Gefahr dabei begibt, weil halt das Leck mehrere Meter weiter ist, dann wäre das sicherlich die Löschwirkung, die am idealsten wäre.
Aber das war jetzt quasi nur so ein Seitending. Kommen wir doch jetzt mal dazu, was die Konsequenzen dessen sind, dass es diese verschiedenen Brandklassen gibt. Und eine Sache, wir haben ja in der ersten Folge gesprochen, in der Zahnarztpraxis ist ja häufig die Strom, also Strom als Initiator für einen Brand. Ist das eine separate Klasse oder fällt das in eine dieser anderen Klassen?
Ja, also Strom, wir hatten dabei auch über den Auslöser auch gesprochen. Was es bei diesen Feuerlöschern zu beachten gibt, ist, dass man immer einen gewissen Sicherheitsabstand einhält. Und zwar gehen wir davon aus, in einer Praxis liegen wir immer unter 1000 Volt, also der Meister hat die 230 Volt, sollte man dennoch einen Meter Sicherheitsabstand einhalten. Wenn jetzt bei den Stadtwerken draußen das Trafohäuschen brennt, da würde ich nicht empfehlen, selber mit dem Löscher tätig zu werden, weil es da einfach auch zu Spannungsüberschlägen kommen kann. Deswegen für den eigenen Bereich bis 1000 Volt immer einen Meter Sicherheitsabstand einzuhalten, wäre dadurch empfehlenswert.
Das reicht dann aus. Das heißt, da muss man ansonsten nichts weiter beachten. Also wenn jetzt irgendwie ein Gerät brennt als Feststoff und das steht unter Spannung, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man diesen einen Meter Sicherheitsabstand hat.
Genau, das hat auch noch den Vorteil, dass ich durch diesen Löschstrahl, der da vorne rauskommt, auch nicht noch das brennende Produkt durch die Praxis schieße. Wenn ich jetzt einen kurzen Abstand habe und da kommen 15 Bar Druck vorne raus mit Löschmittel, dass ich es mir dann einmal verteile, da wo ich es vielleicht haben möchte. Und gerade bei solchen Sachen, wenn es auch Hauptschalter gibt für die Praxis, einfach den Hauptschalter schon mal drücken. Man muss jetzt nicht die einzelnen Stecker rausziehen aus der Praxis. Jetzt mache ich alles hier stromlos. Wenn es einen Hauptschalter gibt, wäre das auch nochmal eine Idee, dass man da schon mal die elektrische Spannung von weggenommen hat. Und sich dann auch darum kümmert, wie kann ich es am besten löschen.
Ich kann mich erinnern, dass es eigentlich diese Pulverfeuerlöscher, dass die so die beliebteste Klasse waren in der Vergangenheit, weil da ja auch immer dieses ABC draufsteht. Ja, so nach dem Motto One Size Fits All, dann nimm lieber einen Feuerlöscher, der alle Klassen abdeckt, weil da muss man im Falle eines Falles nicht irgendwie groß nachdenken. Aber das kann ja doch erhebliche Nachteile haben.
Genau, man sieht es auch häufig bei Discountern. Da werden dann diese ABC-Pulverfeuerlöscher angeboten für 24,95, kann man sich bei den nächsten kaufen. Das Feuer wird damit auch sehr wahrscheinlich gelöscht werden. Also sie sind schon schlagkräftig. Mhm. Aber danach habe ich meist massive Probleme mit den Folgeschäden, die durch das Löschmittel verursacht werden. Mhm. Mhm. Denn dieses Pulver besteht aus überwiegenden Teilen von Ammoniumhydrogenphosphat und Ammoniumsulfat. Mhm. Und spannenderweise wird dieses Ammoniumhydrogenphosphat als Düngemittel einmal verwendet, mhm, aber auch für die Kristallzüchtung. Mhm. Man kann damit auch mit Kristalle züchten. Mhm. Jetzt will ich natürlich bei meinem Brandgeschehen keine Kristalle züchten. Da habe ich sicherlich anderes zu tun. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den ich mir durch den Kopf gehen lassen muss. Denn dieser Pulverstaub, der da vorne rauskommt, der bedingt ja einmal, dass ich eine schnelle Sichtbehinderung habe. Ich habe also wie einen richtigen Nebel in der Praxis. Mhm. Und diese feinen Salze dringen ja in jeglichste kleine Ritze ein. Also bei den ganzen Geräten, die du in der Praxis hast, überall hast du dann diesen Pulvernebel, mhm, diese Salze mit untergebracht. Und was das bezüglich Korrosion und Ausfall für die Geräte heißt, das, glaube ich, kann sich jeder selber vorstellen, hm, wenn man dann Jahre später noch mit Geräten zu tun hat, die einfach nicht mehr vernünftig funktionieren.
Ja,
somit gut, würde ich empfehlen, diesen ABC-Pulverfeuerlöscher in der Praxis einfach nochmal zu überdenken, ob das nicht sinnvoller wäre, sich einen Schaumfeuerlöscher oder einen Feuerlöscher mit einer wässrigen Lösung anzuschaffen. Die Vorteile von diesem Pulverlöscher, die liegen schon auf der Hand, aber im Außenbereich zum Beispiel, denn die frieren nicht ein, das ist passend. Ich habe einen freien Abzug vor diesem Pulvernebel, den findet man auch an vielen LKWs, an den Tankstellen, da gibt es ja genau diese Pulverlöscher und da haben sie auch eine gute Daseinsberechtigung. Ja. Aber in geschlossenen Räumlichkeiten, das würde ich die Indikation wirklich ganz, ganz, ganz eng stellen.
Ja. Also eigentlich ist das fast ein Hinweis darauf an alle Hörerinnen und Hörer, jetzt mal nach dem Hören der Folge sich die Feuerlöscher anzugucken. Und wenn das ein Pulverfeuerlöscher ist, muss man wirklich richtig davor warnen fast, oder?
Ja, es wäre, wenn man sich die Arbeitsstättenrichtlinien da anschaut, wäre das doch etwas, was auch geeignet dafür ist. Aber wenn man die nächsten Sätze schon wieder weiterliest, sagt man, das muss halt zu der Brandklasse auch in der Praxis passen und die C-Gefahr, die ist in der Regel nicht mit da und ja, der Folgeschaden ist einfach groß.
Ja, es ist einfach so. Es ist ja auch so, man möchte ja in den, wenn wir jetzt die Mitarbeiter schulen bei unseren Brandschutztrainings, dann möchte man die ja auch, weil in dem Hands-on-Teil löschen wir ja auch wirklich mit dem Feuerlöscher faktisch solche Brände und dann möchte man ja auch, dass man in einem Fall eines Brandes, dass da gar nicht so eine große Hemmnis da ist, zum Feuerlöscher zu greifen, um den Brand einzudämmen. Und wenn wir jetzt quasi sagen, okay, ein Pulverfeuerlöscher ist zwar in der Lage, diesen Brand auch innerhalb der geschlossenen Räume einzudämmen, ja, dann ist der da zwar zulässig, aber wenn wir gleichzeitig sagen, überlegt euch das gut, wann ihr den einsetzt, weil danach könnt ihr die Praxis halt auch nicht mehr benutzen, wird der vielleicht nicht bei dem einfachen Kerzenbrand oder bei dem kleinen Adventskränzchen, was da irgendwie vorne an der Rezeption ist, genutzt, obwohl man es vielleicht machen sollte. Da kommt es dann wirklich so drauf an, dass man sich ein bisschen tiefer mit dieser Thematik beschäftigt. Ich habe ja damals extra für meinen Serverschrank ein CO2-Feuerlöscher angeschafft, weil ich mir dachte, das ist ja total super, weil der macht überhaupt keinen Dreck. Der dämmt halt den Brand ein und der löscht ja nur mit einem Gas und das verflüchtigt sich danach und danach ist alles wieder schön sauber. Bis du mich eines Besseren belehrt hast.
Ja, ein paar Sachen sind auf jeden Fall richtig. Das heißt, der löscht schön sauber, also das rückstandsfrei, denn es ist ein Gas, das CO2 verdrängt den Sauerstoff und dadurch geht das Feuer aus. Aber ich habe ein großes Problem mit dem Atemgift CO2. Und da gibt es auch sogar Warnhinweise von der DGUV, wo die nämlich davor warnen, gerade die CO2-Geräte in kleinen und engen Räumen einzusetzen. Das kann sogar lebensgefährlich sich auch entwickeln, denn dieses freigesetzte Löschmittel in gewissen Konzentrationen, also man spricht also von 5-8% in der Atemluft, schon Erstickungsgefahr droht, verbunden mit verstecktem Atemantrieb, Atemnot und das sind alles solche Warnzeichen, die da auftreten können. Und den Löscher, den du hast, das ist der 3 Kilogramm CO2-Feuerlöscher. Und der beispielsweise braucht eine Grundfläche, also da gab es ja richtige Berechnung, Versuche damit gemacht, von 11 Quadratmetern freier Grundfläche, damit der helfende keine Gefährdung erfährt.
Okay.
So, wenn ich jetzt aber sage, oh Mensch, mit den 11 Quadratmetern freie Grundfläche wird's aber schwierig, also das Verhältnis der Raumgröße ist ja da interessant, wenn es kleiner ist, dann sagen die, dann sollte das Löschen des Brandes von außen durch einen geöffneten Türspalt erfolgen. Mhm. Also ich mache dann die Tür ein Stückchen auf, halte mein Löschgas, mein Schneerohr, so nennt sich das, wo vorne das CO2 ausströmt, das ist ein tiefkaltes Gas, was da vorne rauskommt, um dann die Tür schnell zuzumachen. Und was ich auch in den Praxen häufig sehe, dass diese Feuerlöscher meistens im Serverraum drin hängen.
Ja.
Das heißt also, die hängen in dem Raum, wo ich davon ausgehe, wenn es da brennt, nutze ich dieses Gerät. Ja. Und das ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich schon totaler Quatsch. Mhm. Weil wenn, dann sollte das Gerät ja außen hängen und nicht drin.
Mhm.
Und in der Berechnung auch, wie viel Feuerlöscher brauche ich denn aufgrund dieser ASR 2.2, wie viel muss ich haben in der Praxis, finden die auch gar keine Grundlage von den Löscheinheiten her. Also das wäre etwas in der Praxis, in der man sagt, boah, ich möchte unbedingt gerne da diesen CO2-Löscher haben. Genau für diesen einen Fall ist das seine persönliche Entscheidung. In der Regel ist es so, dass es aber kein Muss auch ist.
Mhm. Ja, es ist quasi ein Zusatz, um dann einen einfach handhabbaren Feuerlöscher zu haben, der keinen Dreck macht. Aber man braucht auch da Wissen in der Anwendung, dass man in beengten Räumen den halt nicht sicher betreiben kann. Und diese 11 Quadratmeter sind ja wahrscheinlich so berechnet, dass man den gesamten Feuerlöscher dort mit den 2 Kilogramm einsetzt.
Genau, ja. Das war jetzt für den 2 Kilo Feuerlöscher
CO2. Wie lange läuft denn so ein 2 Kilogramm CO2-Feuerlöscher, bis er leer ist?
Auch das ist mal ganz unterschiedlich. Es gibt verschiedene Hersteller, die da verschiedene Zeiten noch angeben. Es gibt so gewisse Normgrößen, wo man sagt, das muss mindestens so und so lange dauern. Es gibt welche, die machen es 10, 15, 20, 25 Sekunden. Einmal so auf alle Feuerlöscher auch jetzt mal als Überblick gesehen. Das ist auch recht unterschiedlich. Es gibt ja verschiedene Größen, dann auch noch weitere Größen. Es gibt ja dann die 6-Liter-Löscher, es gibt 9-Liter-Löscher. Bei CO2 spricht man ja vom Kilogramm mit dabei. Unterm Strich, die praktische Anwendung sieht so aus, ich mache das Ding leer, bis nichts mehr rauskommt und mehr kann ich dann eh nicht mehr machen. Ich flute dann einmal alles, dann macht die Tür zu, wenn ich es dann doch vorhalten möchte und dann ist auch gut. Dann muss die Feuerwehr kommen.
Ja, ja. Gut, aber dann kommen wir nochmal weiter zu dem Thema Schaum. Das ist ja eine Sache, die du ja jetzt eigentlich favorisierst, ne?
Genau, da gibt es auch noch neue, interessante, spannende Aspekte bezüglich Schaum oder wässriger Lösung. Und zwar haben die meisten Feuerlöscher, die bisher auch noch so in den Praxen hängen oder in Gesamtdeutschland auch wahrscheinlich untergebracht sind, werden Fluorverbindungen aufweisen im Schaummittel. Und es gibt eine europäische Chemikalienagentur, die seit 2019 an dem Verbot von solchen per- und polyfluorierenden Alkylsubstanzen, das kann man auch Ewigkeitschemikalien nennen, die daran arbeiten, da auch ein Verbot auszusprechen. Diese PFAS, die gibt es in unterschiedlichen Produkten, die sind total gut schmutzabweisend, fett- und wasserabweisend, also das sind eigentlich schon klasse Sachen. Aber das Problem ist einfach, dass sie nahezu schwer bis gar nicht abbaubar sind und somit ins Grundwasser auch gelangen und dann auch den Weg in unsere Nahrungskette finden. Und die stehen im Verdacht, dass sie halt diverse Erkrankungen und chronische Leiden auslösen können. Und deswegen wird diese Beschränkung, also das ist jetzt gerade im Jahreswechsel 2024, es ist jetzt gerade ganz aktuell, man geht auch davon aus, und so stellen sich auch schon die Löschmittelhersteller darauf ein, dass dieses Verbot kommen wird. Und dann dürfen diese fluorhaltigen Löschmittel in der EU nicht mehr hergestellt werden. Die werden auch irgendwann nicht mehr verwendet werden und auch nicht in Verkehr gebracht werden. Mittelfristig, also ganz reeller Bezug zu der Praxis, würde das heißen, Sonderentsorgung des alten Löschmittels, Neubefüllung oder Austausch vom alten Feuerlöscher. Da kann man sich vorstellen, dass das sicherlich auch keine günstige Angelegenheit wird. Ja, wenn man das alles einmal rund erneuern darf da drin.
Aber es gibt ja jetzt schon Alternativen, das heißt die fluorfreien Schaumfeuerlöscher.
Genau, ja. Das ist auch jetzt wiederum ein spannender Punkt, den du einfach schon als Tipp auch dargestellt hast, wie man sich da auch einige Kosten sparen kann. Gerade wenn das Thema jetzt aufkommt mit diesem Austausch, dass vielleicht Briefe reinkommen, wir müssen jetzt mal über den Austausch nachdenken oder bei diesen wiederkehrenden Wartungen, na, wir müssen da Löschmittel jetzt tauschen. Gerade dann gibt es einen Zeitpunkt, wo man sich überlegen kann, ob ich nicht auch direkt auf wartungsfreie Feuerlöscher umstelle. Also es gibt Löscher, die sind 10 Jahre wartungsfrei und natürlich am besten auch noch flurfrei, also das sind die auch. Dann habe ich einmal dieses Thema mit dieser Flurthematik und mit der Wartungsfreiheit einfach auch dargestellt. Ja. Das ist wirklich spannend.
Also gerade der Punkt mit der Wartungsfreiheit bei Dingen, die ich ja im Idealfall nie einsetzen muss. Ja, ist das ja natürlich total blöd, wenn ich dann da ständig irgendwelche Wartungsarbeiten daran habe. Und das ist ja bei einem Feuerlöscher sind es ja auch unterschiedliche Wartungszyklen, wo dann mal das eine und mal das andere gemacht wird. Also dann das Löschmittel gewechselt werden muss oder auch das Treibgas gewechselt wird. Und da war diese Information für mich wirklich sehr richtig Gold wert, dass man sagt, okay, man kauft sich halt flächenbezogen den Bestand an Feuerlöschern, die wartungsfrei sind. Und nach 10 Jahren tauscht man die aus, fertig.
Genau, ja. Also es gibt da, also normalerweise, wie du schon gerade gesagt hast, es gibt ein Wartungsintervall für die normalen Feuerlöscher, die jeder heutzutage kennt, dass alle 2 Jahre eine gewisse Art der Wartung stattfindet. Das ist natürlich damit verbunden, dass dadurch Kosten entstehen. Ich muss jemanden von den eigenen Mitarbeitern abstellen, der sich auch darum kümmert, dass es eingehalten wird, dass jemand kommt, der das Ganze überprüft. Und ja, da gibt es halt einfach tolle technische Fortschritte und eine wirklich bedeutende Innovation. Denn diese wartungsfreien Feuerlöscher, die 10 Jahre wartungsfrei sind, die müssen nämlich nicht alle 2 Jahre durch einen externen Betrieb gewartet werden. Dadurch kann ich mir die Kosten sparen. Ich muss keinen abstellen, der sich um die Fristen einhält. Und wenn ich da ehrlich bin, Thomas, ich habe damals, als ich gehört habe, es gibt wartungsfreie Feuerlöscher, da habe ich mir auch gedacht, gibt's doch gar nicht. Also das ist doch Standard, dass das irgendwie immer mit einer Wartung verbunden ist. Doch, ich wurde eines Besseren belehrt, es gibt es. Und interessanterweise gibt es auch nur eine einzige Firma, die das macht. Die sitzen in Hessen und die Firma Prümos, die beliefert also Unikliniken, die Autoindustrie, Großkonzerne genau mit diesen Löschern, also auch Chemiekonzerne beliefern die, weil die sprechen ja natürlich auch nochmal von Zahlen, 1000 Feuerlöscher, 1500 Feuerlöscher und da geht das natürlich nochmal richtig ins Geld.
Absolut.
Solche Wartung. Ja, und das ist ein spannendes Thema.
Die Firma, die kennt man doch auch von normalen Feuerlöschern, oder? Also habe ich den Namen?
Nee? Tatsächlich nicht.
Ehrlich? Ich dachte, ich hätte den Namen schon mal irgendwie damit in Zusammenhang gebracht. Okay.
Also deren Steckenpferd ist wirklich zu sagen, wir haben so eine Kombination, also die stellen einmal diese wartungsfreien Löscher her und auch diese Löschsprays. Die Kombination von beiden ist ja spannend.
Ja.
Und
ja.
Vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie bekommt man das überhaupt hin mit dem wartungsfreien Feuerlöscher? Wir haben ja den regulären, normalen Löscher, der besteht ja aus einer Stahlhülle. Also den Löschmittelbehälter, der besteht aus Stahl. Und das ist auch mit ein Grund, warum da regelmäßige Überprüfungsintervalle anlaufen müssen. Wenn man auch da sich anschaut, gibt es da Roststellen? Weil wenn ich mir vorstelle, 15 Bar Druck in diesem Behälter, das ist schon ordentlich und das muss ja dementsprechend sicher sein.
Gefährlich, 15 Bar.
Dieser Löschmittelbehälter von diesem wartungsfreien Löscher, der besteht aus Aramid. Den kennen viele unter dem Namen Kevlar, was man auch so für ballistische Zwecke in Schutzwesten verwendet. Und dieser Werkstoff kann ja bekannterweise nicht rosten.
Nee.
Somit entfallen damit auch diese Behälterinspektionen. Also
interessant.
Ich mache das oben auf, muss dann in der Kamera reingucken oder das ausspiegeln. Und das Einzige, was wirklich die Praxis dann nur machen muss, es gibt 2 Druckmanometer an diesen Feuerlöschern und unten im Fuß ist ein kleiner Magnet. Den nehme ich mir einmal im Jahr raus, halte den oben an das Manometer und wenn ich sehe, dass der Zeiger sich bewegt, ist das meine Kontrolle, dass die Manometer auch funktionsfähig sind und fertig. Das hat eine Mitarbeiterin in 60 Sekunden erledigt. Hinten auf den Löscher einmal kurz quittieren, fertig. Also das ist wirklich.
Aber es kann ja sein, dass die Manometernadel, die quasi im grünen Bereich den Druck anzeigt und damit die Betriebsfähigkeit des Feuerlöschers, dass die festsitzt, der Druck abgefallen ist und das quasi nur Pseudo den Druck anzeigt und dadurch, dass man halt mit dem Magneten von außen diesen Zeiger hin und her bewegt und der wieder auf den Druck zurückfällt, hat man da für sich die Gewissheit, dass der unter Druck steht. Und sag mal, Kevlar, ist der dann auch leichter, weil der dann keinen Stahl hat? Oder ist es dann nur von innen in einem Stahl des Kevlar drin?
Es ist deutlich leichter. Das ist auch mit einer der dieser positiven Produkteigenschaften dabei. Der ist nicht so schwer, wie es die Stahllöscher sind. Der hat also von außen eine Kunststoffschutzhülle. Und innerhalb dieser Kunststoffschutzhülle befindet sich dann das Kevlargewebe, was dann das eigentliche Löschmittel auch beinhaltet und den Druck natürlich auch.
Ja, ja. Wenn wir jetzt unsere Brandschutzübungen machen im Rahmen unserer Schulungen, dann ist es ja so, dass wir so einen Simulationsfeuerlöscher mit Wasser füllen und dann mit dem Kompressor einfach unter Druck bringen. Und die sind ja schon sehr schwer. Klar sind die dann leer leichter als voll, aber so ein leerer Feuerlöscher hat schon ordentliches Eigengewicht.
Das merkt man auch manchmal, wenn die Teilnehmer dann den Unterschied kennen zwischen dem wartungsfreien leichten und wartungsintensiven schweren. Da sagen die, aber was ist das denn hier? Der ist ja deutlich schwerer. Der andere ist ja in der Handhabung deutlich leichter.
Ja, ja.
Das merkt man schon, ja, ja.
Sind denn diese Sprays, sag mal, also die sind ja eigentlich nur ein Zusatz. Das heißt, die kann man jetzt nicht in eine Grundausstattung der Praxis hineinbringen. Die sind ja nur dafür da, wenn wirklich mal irgendwo eine Kerze oder ein Adventskranz brennt, dass man das eindämmt, ohne dann gleich den großen Feuerlöscher zu nehmen.
Genau, wir hatten ja auch schon in der zweiten Folge darüber gesprochen, dass gerade dieser zeitliche Aspekt so unglaublich wichtig ist. Gerade diese Entstehungsbrandphase, wo ich diesen schnellen Zugriff einfach haben möchte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss erstmal den großen Feuerlöscher holen oder ich habe ein Löschspray in den Räumen verteilt und habe dadurch diesen direkten Zugriff, kann ich wesentlich schneller agieren, als wenn ich erstmal diese Laufwege noch mit der Crew habe. Ja. Das heißt, die Kombination von beidem interessant.
Absolut.
Da gibt's auch ein ganz interessantes Forschungsprojekt, gab's da von der Uni Wuppertal, die das mit der DGUV gemacht haben. Und zwar ging's darum, die haben sich den Schutz der Versicherten bei der Bekämpfung von Entstehungsbränden betrachtet. Und es gibt so einen Prüfbrand, wo man die Feuerlöscher nach den Löschleistungen einteilen kann. Das ist auch dafür total gut geeignet. Allerdings wird man da auch schnell merken, dass man an die Grenzen der Anwendersicherheit kommt. Also wenn ich das jetzt ganz real mal darstelle, ich stehe hier, da ist das Feuer, jetzt wird gelöscht und wie gefährlich ist das denn für den eigentlichen Helfer, der das da durchführt? Ja, da ist ja der zeitliche Faktor so wichtig, dass ich so schnell wie möglich bekämpfen kann. Und wenn ich jetzt das Löschspray habe, was zu vergleichen ist wie mit einer Haarspraydose, also reiße oben dann diese Schutzkappe, die reiße ich ab und habe danach einen Druckknopf, wie ich es von der Haarspraydose kenne, dann habe ich da wirklich eine schnelle Möglichkeit, auf das Feuer einzuwirken und in der Entstehungsbrandphase tätig zu werden. Und das sind so Größen, Papierkorbbrand, Adventskranz, Monitor. Das Geheimnis liegt also wirklich in dieser einfachen Bedienbarkeit und in der schnellen Zuführung der Sprays.
Ja.
Das ist.
Ja, aber jeder große Brand fängt ja genauso an. Muss man auch ganz klar sagen.
Das haben die auch da festgestellt, auch mit beleuchtet, dass gerade dieses Wissen, wann habe ich die Person da, die das mitbekommen, wie sieht das aus, wann entwickelt sich so ein Brand zu einem Geschehnis, was ich nicht mehr so leicht handeln kann. Deswegen sagt man, die Kombination, die Grundausstattung, die ich eh haben muss mit den Feuerlöschern, mit den großen, aber dann die kleinen Satelliten, nämlich die Löschsprays, damit habe ich wirklich eine schöne Kombination einfach erreicht.
Ja. Und da kommt auch ein Schaum raus, ne?
Genau. Also da gibt es auch verschiedene Arten. Ich würde zum Beispiel auch da mal eins wählen, wo man sagt, ich kann auch die Brandklasse F mit abbilden. Also ich muss sagen, auch bei mir zu Hause, ich habe keinen großen Feuerlöscher. Ich habe diese Löschsprays auf den Etagen verteilt, weil man damit einfach ganz breit gefächert auch das Brandgut mit abdecken kann. Also ich habe die Brandklasse A habe ich mit dabei, Brandklasse F, also wenn ich jetzt in der Küche irgendwie was habe, da muss ich nicht drüber nachdenken, weil nehme ich jetzt welchen Feuerlöscher? Und das sollte ja auch gar nicht sein. Ich sollte ja eine Sache haben, die dafür geeignet ist, schon im Vorgriff.
Genau. Ja, sehr schön. Ja, prima. Also vielleicht bauen wir in die praktischen Übungen, die wir dann im Rahmen unserer Brandschutztrainings am Schloss Schellenberg machen, auch mal so einen kleinen Sprayfeuerlöscher ein, oder?
Genau, das wird auch bei diesen Trainings auch mit durchgeführt, mit den Sprays das Ganze zu handeln. Und da gibt's auch tolle Wurfweiten. Also man kann da auch aus einer Entfernung von 3 Metern auch schon den Brandherd auch mit treffen.
Tatsächlich, dafür ist das Spray geeignet.
Genau, ja, man kann sie auch natürlich da auch hinterher mit nähern an das Ganze, aber das ist schon wirklich, wirklich ordentlich. Und da merken auch die Teilnehmer, Mensch, also da ist schon echt eine Leistungsfähigkeit, die da drin steckt. Das mhm. ist schon, das ist schon gut. Und davon leben ja auch gerade diese Fortbildung, mhm. wirklich das anzufassen, das auszuprobieren, die Hintergründe zu erkennen, dass mhm. man dadurch einfach auch die eigentliche Anwendungssicherheit mit erlangt.
Ja, ja. Was kosten diese Sprays?
Ja, die Sprays, die unterteilen sich natürlich nochmal. Also es gibt zum Beispiel so ein Universalspray für die Teeküche oder so ein Office-Spray für die Praxis- und Behandlungsräume. Und die liegen so bei 30 bis 35 Euro. Mhm, dann gibt es auch noch welche für Fahrzeuge. Da ist es natürlich wichtig, dass die auch nicht einfrieren. Die liegen auch bei 35 Euro. Mhm. Also wirklich etwas, was gut handelbar ist. Und es gibt sogar noch so tolle Möglichkeiten, die unterzubringen, dass man die auch wirklich schick in der Praxis positionieren kann. Da gibt mhm. es solche Edelstahlgehäuse noch mit dabei, also die mhm. sehen auch noch besonders schick aus, dass man diese rote Flasche da schön unterbringen kann.
Ja, ja, sehr schön. Halten die auch 10 Jahre, die Sprays?
Die halten weniger, die hatten 5 Jahre, mhm. die Sprays, also nach 5 Jahren ist da dann ein Austausch vorgesehen.
Da habe ich eine super Idee, Tobi. Wenn die dann ausgetauscht werden in den Praxen, dann sammeln wir die alle ein und machen dann daraus unsere Trainings. Was hältst du davon?
Ja, dafür habe ich tatsächlich extra Übungssprays auch, die extra genau dafür gedacht sind für die Übungssituation,
okay.
Die wir da auch mit nutzen können.
Ja gut, dann müssen wir nicht die alten, benutzen. Ja, super. Ja, das war eine wirklich spannende Folge.
Ich habe doch eine Frage, Thomas.
Ja.
Und zwar, wie viele Feuerlöscher hast du eigentlich in der Praxis?
Also, wir haben das ja eingeteilt. Du kennst ja da die Sache mit die alten Praxisräume. Ne, da, wo wir noch den CO2-Feuerlöscher hatten, das waren ja 2 auch Brandschutzbereiche. Also einmal die Erweiterung, die ja auch mit den Brandschutztüren, die immer geschlossen sind. Und da haben wir, das war ja der Fortbildungstrakt und der Bürotrakt der Praxis von 100 Quadratmetern, da haben wir dann 2 Feuerlöscher. Und in der Praxis, wo die Behandlungsräume sind, das sind so 170 Quadratmeter, da sind es auch 2.
Ja, ich habe mir gedacht.
Das ist die alte Praxis. Jetzt die neue Praxis ist da sehr viel komplexer. Da ist die Feuerlöscherausstattung ja auch vorgeschrieben gewesen. Und da sind es ja so um die 450 Quadratmeter und auch über die unterschiedlichen Etagen eingeteilt. Das kann ich dir gar nicht sagen, aber das sind erheblich mehr. Ich glaube, das sind so 5 oder 6.
Ja, ich habe jetzt gedacht, ich bringe einfach mal so ein Beispiel mit, dass man sich anhand dieser Situation das für die eigene Praxis auch mal vorstellen kann, weil auch in der Vergangenheit es immer mal wieder vorgekommen ist, dass ich in Praxen anwesend war, die wirklich eine große Anzahl an Feuerlöscher hatten, die eigentlich nicht notwendig gewesen wären. Jetzt muss man natürlich vorher sagen, die 100-prozentige Aussage, die kann nur jede Praxis für sich persönlich treffen, weil es sehr individuell ist. Wenn es also Brandschutzkonzepte gibt, Brandschutzordnung, die das vorschreiben, das heißt, es muss so und so positioniert werden, die Anzahl muss es geben, dann ist das auch so. Also das jetzt wirklich nur als Beispiel. Und ich schaue mir da einfach die ASR 2.2 an. Das sind diese technischen Regeln für Arbeitsstätten. Und wir gehen einfach mal von einer normalen Brandgefährdung aus für die Praxis. Ja. So, und um diese Grundausstattung zu ermitteln, brauche ich einmal die Praxisgröße, also die Grundfläche. Und dann nehmen wir jetzt mal diese 195 Quadratmeter, weil wir da einfach unter 200 fallen und das kann man dann so ganz gut berechnen. Diese Tabelle ist also danach aufgeteilt. Das sind immer so 100 Quadratmeter Schritte, weswegen ich etwas mehr brauche. Ja, und dann sehe ich, dass ich bei unter 200 Quadratmetern 12 Löscheinheiten benötige. Jetzt ist aber mit diesen 12 Löscheinheiten nicht die Anzahl der Feuerlöscher gemeint, sondern das ist einfach eine Zahl, um in der nächsten Tabelle mich besser orientieren zu können. Denn dort kann ich das Löschvermögen diesen Löschmitteleinheiten zuordnen. Und da ich 12 Stück habe, benötige ich für diese Praxis, also für diese 12 Löscheinheiten, einen Feuerlöscher, der mindestens diese 12 Löscheinheiten darstellt. Jetzt haben aber viele Löscher diese 10 Löscheinheiten. Und somit wird es dann in meiner Berechnung bedeuten, ich bräuchte 2 Feuerlöscher. Ich komme dann zwar auf 20 Löscheinheiten, habe somit aber meine 12 Löscheinheiten erreicht und dann wäre es passend. Wenn ich jetzt gewisse räumliche Ausdehnung habe, also über mehrere Etagen oder muss besondere Auflagen erfüllen, dann muss ich natürlich auch die Anzahl erhöhen. Und bei 2 Etagen hätte ich schon mal oben und unten einen Feuerlöscher. Das Ganze kann man natürlich auch kombinieren mit solchen Löschsprays. Wenn ich da in meiner Gefährdungsanalyse sage, Mensch, ich habe das jetzt so und so hier aufgebaut, ich habe hier meine 2 Feuerlöscher, habe aber da noch einen Bereich, wo ich ganz gerne mit diesen Sprays mitarbeiten möchte, wäre das aber auch etwas, was absolut machbar ist. Also da hat sich die ASR auch so weit gegen geöffnet, dass auch solche Sprays auch mit nutzbar sind, nicht ausschließlich. Also für Grundausstattung ein klassischer Feuerlöscher, das muss auf jeden Fall mit da sein.
Mhm.
Aber die Kombination dann von den beiden, das ist wiederum etwas, wie wir es gerade schon besprochen haben, was echt ideal ist.
Ja, die Frage geht dahin, ob man jetzt, also es ist ja immer gut, Komplexität zu reduzieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, eine Praxis unter 200 Quadratmetern braucht 12 Löscheinheiten, wäre das dann möglich, einen Feuerlöscher, der 10 Löscheinheiten bereitstellt, irgendwo zentral aufzustellen und dann zwei Satelliten in Form von Sprays, die jeweils eine Löscheinheit darstellen? Also würde man damit auch den Zweck erfüllen, weil ich kann mir vorstellen, dass das sogar besser ist. Dann hat man ja drei Feuerlöscher, statt dass man zwei Feuerlöscher hat und damit 20 Löscheinheiten.
Genau, also das wäre was, wo man immer sich die Gefährdungsbeurteilung anschauen sollte. Also auch da wird auch immer drauf verwiesen. Ich als Inhaber schaue mir die Gefahren an. Ich analysiere das, ich beurteile das einmal und schaue dann, welche Lösung ich finde. Das sind denkbare Möglichkeiten, das so zu machen. Das ist aber dann noch wirklich einzelfallabhängig, wie man das macht. Es hat sich dahingehend halt geöffnet, dass man da auch was mitmachen kann, mit kombinieren kann. Aber das muss dann auch in der Praxis wirklich im Einzelfall entschieden werden. Da muss man sich das da genau anschauen. Mhm. Ja.
Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier den Deckel drauf. Und wir machen nicht den Deckel drauf auf die brennende Fettpfanne, wenn auch das den Brand löschen könnte.
Ich hätte vielleicht da noch einen spannenden Hinweis.
Wir haben
ja am Anfang auch schon drüber gesprochen, dass es auch um Kostenersparnis geht.
Ja. Ah ja, genau, das haben wir ja gar nicht adressiert.
Genau, das Beste sozusagen zum Schluss.
Das Beste zum Schluss, ja.
Und zwar ist es so, dass die Firma Prümus aktuell eine Sonderaktion zeitlich befristet laufen hat. Bis, ich meine, Ende Mai ist das. Und unter dem Code Dental 2024 gibt es einen Rabatt in Höhe von 10% auf die Bestellung der Feuerlöscher und der Löschsprays. Also vielleicht da nochmal einen Blick in die Shownotes. Da können wir das gerne auch mit verlinken.
Ja.
Das wäre vielleicht gerade jetzt mit dem Thema, ne, Flurverbot kommt, ich habe noch Pulverlöscher, ich möchte keine Wartungskosten mehr generieren. Wirklich ein spannendes, schickes Angebot. Da zu sagen, man macht den Cut und schwenkt um auf die Wartungsfreien mit einem wirklich schönen Rabatt auch mit dabei.
Ja. Okay, ja. Ja, schön. Ja, danke für den Hinweis. Dann sage ich mal, ich freue mich auf die Kurse, die wir in diesem Jahr machen. Wir haben ja zwei ausgewiesene Kurse zum Thema Brandschutz, Brandschutzhelfer. Freue ich mich sehr drauf, vor allem auf die praktischen Übungen, Tobi.
Ja.
Und ich sag mal, bis bald.
Ja, danke schön. Bis bald. Ciao.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.